Okay, auf Seite 91. Lasst uns dann zusammen den Vers
lesen.
Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten
am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat.
Hebräer 10, 23. Halleluja. Nehmt ihr auch ein Heft, Isaias?
Da sind die
okay, alten. Okay.
Da ist aber dort.
Ich habe auch. Ein Stift?
Ja, hier gibt es Stifte für alle. Hoffnung für alle, Stifte für alle. Kein Wortspiel. Ja, dieses Heft, ne? Dieses Heft ist total wichtig. Das heißt, in meiner Meinung, weil da die Grundthemen sind. Die Grundthemen. Wir haben viel gedacht. Es geht um, ja, ich benutze ungern das Wort theologisch, aber ich sage mal so, theologische Grundlagen oder Bibelgrundlagen, ne? Die Grundlehren unseres Glaubens. Das war sehr schwer, alles zusammenfassen in 13 Lektionen. Das heißt, ich habe dieses Ziel gesetzt, 13, ne, weil das Jahr 52 Wochen hat und 52 durch 4, das sind genau 13, mathematisch. Ne? Das heißt, 13 Lektionen jedes Heft. Und dann die Frage, welche sind die 13 wichtigsten? Und einer dieser ganz wichtigsten ist das Thema Hoffnung. Einer, was wir wirklich verstehen sollen. Ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal darüber gedacht hat, über Hoffnung, aber ihr werdet vielleicht euch wundern, wie wichtig dieses Thema ist, neben dem Thema Glauben. Ne? Weil Glauben heißt auch, an unsichtbaren Sachen zu vertrauen, festzuhalten und Hoffnung ist genau auch das. Aber vielleicht mit einer kleinen Betonung, ein bisschen anders, in die Sachen, die in der Zukunft liegen. Und die Seite 92, die Menschen ohne Jesus, wenn die das Wort Hoffnung im Mund nehmen, benutzen die das meist in einen ungewissen Bedeutung. Ja, ich hoffe, dass es alles besser wird, oder ich hoffe, ne? Das heißt, das ist sowas Ungewisses, sowas quasi na, ein bisschen negativ sozusagen, wenn man nicht richtig weiß. Aber wir dürfen diese Bedeutung nicht nehmen. Genau. Für uns ist das was völlig was anderes. Für uns ist das Gewissheit. Für denen ist das Glück. Hoffnung bedeutet Glück. Wenn ich Glück habe, dann wird morgen alles besser. Aber für uns ist das eine Gewissheit. Das hat nichts mit Glück zu tun.
Wir hoffen auf den Nächsten.
Ne? Ja, sondern Vertrauen. Weil das werden wir sehen, weil er Verheißungen gemacht hat. Wer möchte hier bitte Epheser 2,12 lesen?
Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bund und wart ausgeschlossen von den Bünden, die Gott mit seinem Volk eingegangen hat. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott.
Nee. Die Menschen, die ohne Jesus sind, die sind ohne Gott und dann dadurch auch ohne Hoffnung. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn wir keine Hoffnung hätten, dann wäre auch unser Glauben ohne Sinn. Das heißt, wenn unser Leben als Christen nur sich auf dieser Erde beziehen würde, dann wäre es schwer, das zu begründen. Ne? Warum halten wir uns fern von Sünde, fern von den Lüsten der Welt, fern von Lüge, fern von und so weiter, alles, was Spaß macht, ne? Sag mal so, für die Welt ist das, die haben Spaß an alles Böse und Unsinn zu machen, viel Adrenalin und so weiter zu haben. Aber warum halten wir uns dadurch davon fern? Weil wir eine Hoffnung haben, weil wir wissen, dass wir zu Gott gehen wollen und Gott diese ganzen Sachen hasst und wir wollen uns mit ihm begegnen. Und wir haben ihn schon in unseren Herzen, aber es wird noch besser, ne? Es wird noch viel besser als heute. Heute, wir haben ihn nur als ein, Paulus sagt, wie in einen Spiegel. Früher waren die Spiegel ganz, ganz schlecht, ne? Nicht wie heute. Durch einen Nebel sozusagen, da wir heute Nebel haben, kann ich das benutzen, ne? Wie durch einen Nebel sehen wir Gott, aber später werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und das ist eine Hoffnung. Die Gewissheit, dass die Verheißung Gottes in Bezug zur Zukunft eintreten werden, ruht auf objektiven Tatsachen. Wenn wir Hoffnung haben, das heißt nicht, wie ich hoffe, dass ich Gott sehen wird, das heißt, wie die Weltlichen sagen, ja, ich hoffe, ne? Aber nein, Gott hat versprochen und seine Verheißungen hat er auch gehalten, bis jetzt hat er immer gehalten. Und dadurch sind wir gewiss, dass die Zukunft betreffen, auch eintreffen werden. Halleluja. Wir tanken Kraft und werden von der Schrift getröstet. Römer 15, Vers 4. Wer möchte das lesen?
Ich lese. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausharren und die Trost der Schrift in Hoffnung fassen.
Halleluja. Trost ist ein wichtiges Wort in diesem Bezug, weil wir viel leiden, viel Bedrängnis, viel Verfolgung. Und durch diese Hoffnung werden wir getrost. Wir wissen, dass es wirklich besser werden wird. Für die Menschlichen, für die Weltlichen, die hoffen, dass es alles besser wird, aber ziemlich wahrscheinlich wird es alles schlechter. Ne? Die Löhne werden immer kürzer und die Wirtschaft wird immer schlechter, ne? Und nicht immer besser, ne? Und so weiter. Aber wir sind sicher, dass unsere Zukunft besser sein wird. Und wir haben dieser Trost. Wie der Glaube, auch der Hoffnung. Darum, Glauben und Hoffnung sind zwei Worte, so die ganz nebeneinander gehen. Die Hoffnung zielt immer auf Unsichtbares, was noch nicht gegenwärtig ist. Und unsere Errettung, die haben wir schon. Jesus hat unsere Sünden vergeben und so. Aber teilweise haben wir die noch nicht, weil wir noch nicht ganz in der Gegenwart Gottes sind. Und dadurch warten wir noch oder kämpfen wir noch für die Vollendung unserer Errettung. Wer möchte Römer 8, 24 lesen?
Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das Gebiet?
Ja, hier benutzt Paulus die Logik. Der sagt, ja, Hoffnung ist immer nur auf Sachen, die man nicht sehen und die noch nicht geschehen sind.
Die samaritische Frau sagt, wir warten auf den Messias, dass er kommt. Das ist die Hoffnung. Ja, wir hoffen, dass er kommt. Ne? Und Jesus Christus sagt, ich bin der Messias. Dann hat sie erkannt, ne? Weil er wusste alles über sie und die warteten auf den Messias. Und das war die Hoffnung, es steht in der Bibel, wer auf den Herrn hofft, seine Hoffnung wird nicht zustande werden.
Halleluja.
Das heißt, unsere Hoffnung ist nicht umsonst, was wir hier tun. Denn wir tun nicht eine religiöse Art oder jenes das. Deswegen sagt Jesus, folgt mir nach, mit allem, ne, mit ganzem, mit deinem Verstand, mit deinem Herz. Alles, was du hast, folge mir nach. Es wird nicht zustande werden. Auch wenn du stirbst, ich komme nicht.
Ich weiß nicht, wie nachfolgen. Wie weit muss ich als Frau folgen?
Du musst einen Stock nehmen und hinter Jesus hergehen. Als Frau, genauso wie ein Mann. Die Apostel, guck mal, wie die gelebt haben. Auch die Frauen waren in Antenne. Die haben das Wort die anderen gegeben, die haben das auch die anderen Missionen. Die haben auch geholfen, Essen, Bereich und wo alles. Wo es Fehler, wo es die Männer nicht konnten, waren die Frauen auch dabei.
Also ich weiß in der Geschichte, wo Barnabas oder Barnabas, wo seine Frau mit ihm mit, die waren ja
Petrus. Petrus hat immer seine Frau mitgenommen. Also steht geschrieben, unser Bruder Petrus, als seine Frau, als er mit, also ging, hat auch seine Frau immer mitgenommen.
Stimmt, ich habe das jetzt, ja, stimmt.
Genau. Also das ist ja klar, die Familie ist ja alles mit dem Herrn Jesus Christus. Nicht der eine Person da, der andere Person da. Ne? Alles mit dem Jesus Christus nachzufolgen. Wenn du zum Beispiel, du evangelisierst, du missionierst, du gibst den Menschen Lehre, die ungläubig sind, du musst die lehren, weil Ungläubiger weiß nicht anders, was das zu lehren ist. Du lehrst ihn, du hältst ihn, du betest für ihn. Das ist ja Mission, das ist ja Nachfolge. Das ist Nachfolge. Aber du bleibst auch standhaft in der Liebe, in der Wahrheit und in Dinge, die wirklich, was Bruder Wolf auch zum Wort gebracht hat, die Sünde zu hassen. Mhm. Diese Dinge sind ja Nachfolge.
Das ist diese Nachfolge.
Das ist alles Nachfolge. Ja, Nachfolge ist komplett dein Leben, Jesus nachzufolgen.
Ich habe immer so gedacht, oh, jetzt muss ich jetzt hin, in welche Städte muss
ja,
ich sein?
Ja, das ist ja.
Ja, das ist so für mich. Ich habe mich nämlich im Geist, ich habe mich immer so gesehen von hinten, aber mit einem braunen Koffer. Und ich habe gesagt, mal her, wo soll ich hier hingehen? Ich weiß es nicht. Ne?
Ja, es gibt bestimmte Bereiche, wo Gott auch dich irgendwann mal irgendwo vielleicht hinstellen wird oder irgendwo hingehst. Vielleicht reise irgendwo, dass du wirklich Menschen evangelisieren kannst. So. In dieser Art. Aber Nachfolge bedeutet jeden Tag. Es gibt keine Zeit, wo du sagst, jetzt folge ich Jesus. Nein, er sagt jetzt folge mir nach, sagt ihm.
Wir haben auch das schon mal studiert hier auf Lektion Nummer 1. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, als wir die Nummer, Lektion Nummer 1 studiert haben. Lies mal das mal durch auch. Weil da steht genau.
Hier, wie kannst du das? Später kannst du dir
das sehen. Steht genau das, was es heißt, Jesus nachfolgen, ganz konkret. Ne? Weil das ist ein bisschen abstrakt. Ja, Jesus ist doch nicht hier, wie können wir hinter ihnen herlaufen? Und da verdeutlicht das konkret, was es heute heißt.
Also das kann ich mitnehmen?
Ja, kannst du mitnehmen. Mhm. Kannst du studieren. Mhm. Aber wichtig ist, dass du diesem Bild hast. Ich folge Jesus Christus jeden Tag nach.
Ja, das ist ne?
Nachfolge bedeutet nicht, dass...
Und als Frau?
Du hast ja Kinder, du hast ja Mann, du musst auch für die sorgen.
Ich würde sagen, der große Unterschied zwischen Mann und Frau, sagen wir mal so, im Großen und Ganzen ist, dass Frauen nicht Gemeindeleiterin sein dürfen in der Bibel, aber alles andere schon, evangelisieren oder Leute helfen mit dem Wort Gottes, Seelsorge für andere Frauen oder so und auch die Bibel lehren für Leute, die in deinem Umfeld sind und so weiter, all diese Sachen. Und wichtig ist, dass du deine Berufung erkennst, dass, weil Jesus wird dir zeigen, was du zu tun hast und das sollst du auch machen. Und es ist sicher, dass Leute kommen werden und sagen, tu das nicht. Es ist immer so. Gott sagt uns, tu das. Und dann sind wir verunsichert und fragen, ich sage, meinst du, darf ich das tun? Dann wird er sagen, nein, das ist nichts für dich, du bist gar nicht begabt, Jesus, das ist eine Illusion, Jesus hat dir gar nicht das gesagt. Es ist immer so. Müssen wir selber schauen, was Jesus uns zeigt.
Ne? Der Ziel der Gemeinde hier, was wir tun, ist, dass ihr selber selbstständig wird, dass ihr selber diesen Weg geht und jetzt eurer Berufung nachgeht. Es ist nicht der Ziel, dass ihr hier sitzt in der Gemeinde.
Nein.
Ne? Der Ziel ist es, mindestens einmal oder zweimal in der Woche zu lernen, was das Wort Jüngerschaft ist, was das Leben mit Christus ist, dass ihr wirklich selbstständig werdet. Ne? Früher wusstet ihr nicht, dass ihr zu glauben kann, wisst ihr nicht, was das überhaupt ist. Nachfolge jetzt heute auch. Und das ist wichtig, dass ihr jetzt, wo ihr seid jetzt, das zu tun, was Christus getan hat. Die Werke er getan hat, jetzt auch das. Das ist das, ne? Und das ist, der Ziel ist nicht, dass wir Mitglieder für diese Gemeinschaft haben, ne? Das geht nicht, ne? Sonst wäre diese Gemeinde tot. Mhm. Und wir sehen, dass in vielen anderen Gemeinden das so auch so ist, der Tod kommt danach. Weil die Leute sind keine Jünger mehr, sondern Mitglieder. Ne? Das ist gefährlich, das ist der Gefahr. Aber ein Jünger muss auch wirklich Christus mit ganzem Herzen nachfolgen.
Deswegen, weil ich habe eine Zeit lang immer, wenn ich bete, was willst du von mir, was soll ich machen, habe ich immer die gleichen Träume. Ich träume, dass ich für kranke Menschen bete.
Ja, dann mach das.
Und ich hatte eine Frau einmal sitzen und ich habe, bei mir ist ja immer das Beten ganz laut, ne? Das habe ich meine Schwäche drin. Ne? Und ich habe im Traum gebetet, Herr, gib mir den Geist der Schwachheit, das ist doch auch so ein Vers. Im Traum kenne ich die Verse immer auswendig. Ja. Und dann hat sich der Himmel aufgemacht und das kam, als ob der Heilige Geist runtergekommen ist zu mir und hat mit mir für diese alte Dame gebetet. Also jetzt dass ich sie bete, sie segne.
Ja, weil dein Herz offen ist für den Heiligen Geist. Deswegen kommt der Heilige Geist und wird durchwirken, Kranke werden geheilt. Aber es kann auch Gefahr kommen, wenn du dein Herz nicht mit dem Heiligen Geist eins ist, die Liebe fehlt. Ja. Dann wird nichts kommen. Wenn die Liebe fehlt, dann ist es alles umsonst. Weil Christus hat in Liebe alles getan. Ne? Ob die geschlagen wurde oder angegriffen wurde, er hat immer die Menschen geliebt. Und er liebt die Menschen. Ne? Und diese Liebe ist es, die frei macht. Weil der Heilige Geist liegt in der Liebe, nicht in Kraft unserer Verstand, unserer Erkenntnis. Erkenntnis bläht auch die Liebe baut auf. Da muss man schon, das ist alles, weil die Liebe ist es, Gott selbst. Ohne die Liebe ist das Wort tot. Ja. Weil dieses Wort ist Liebe. Das musst du dein Herz bewahren. Deswegen, dass das Wort bewahre dein Herz. Ne? Vor dem Bösen. Der Satan wird nicht viele Menschen kommen, um dieses Liebe wegzustellen. Ne? Viele Sachen, die wir Eigenschaften in der Bibel haben. Und dann konnte diese Bitterkeit in dir kommen. Und die Bitterkeit wird nicht.
Die zerstört.
Es wird ein Frucht kommen, wo wirklich dich tötet. Dich selbst geißelt. Ne? Und dann wirst du immer bitterlich. Ne? Und es kann sein, dass du nicht mehr von dieser Bitterkeit nicht mehr wegkommst. Es gibt Menschen, die kommen gar nicht mehr weg. Das bleibt und das kommt immer wie diese Frucht auch. Deswegen musst du aufpassen. Egal was ist, Vergebung, sofort vergeben. Das ist das, was deswegen sagt Jesus Christus, wenn du aber betest und dein vor mir kommen willst und mir was opferst, das heißt, dein Gebet von mir bringst, dann gehst mal und versöhne dich mit denjenigen, die du Streit hast.
Mit dem Bruder.
Genau. Ja. Brüder sind ja ein Menschen, Geschwister. Ja. Alle Menschen sind ja, ne? Und deswegen, wenn wir das nicht tun, dann haben wir keinen, auch wenn dann wir beten, ist ja geheuchelt dann. Dann Herr, kommt unser Herz.
Er sagt, ist auch ein Vers auch drin, ja. Ne? Bevor ihr zum Altar geht, versöhne euch mit dem Bruder, bevor ihr
Buße tut. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr das nicht tut, dann ihr könnt nicht vor mir kommen eigentlich. Weil ihr verarscht euch selbst. Ja. Ihr erwartet von mir, dass ich tue, aber ihr erwartet, ihr tut nicht, was ich gesagt habe. Mhm. Ne? Mhm. Die Tür muss offen sein für den Herrn.
Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Gut. Die Hoffnung ist ganz konkret. Ja. Ist wichtig, dass wir das wissen. Hoffnung ist nicht nur, ja, irgendwann wird alles besser, aber hier haben wir auch konkrete Punkte. Hoffnung auf Auferstehung und Gerechtigkeit. Auferstehung. Die Auferstehung aller Menschen wurde von vielen Propheten, Jesus und den Aposteln gelehrt. Total wichtig, dass wir das wissen. Tod, der Tod gibt es nicht. Das heißt, wie die Menschen es so meinen. Ne? Ist gestorben, alles Ende. Das gibt es nicht. Alle Menschen sind unsterblich. Sowohl die Gläubigen als die Ungläubigen.
Ewige Verdammnis, ewige Leben.
Ne? Das wurde von ganz vielen Propheten prophezeit, dass alle Menschen, die Gläubigen und die Ungläubigen, auferstehen werden. Nur die Gläubigen werden gerichtet werden im Richterstuhl Christi und die Ungläubigen vor dem weißen Thron. Eine Zeit danach. Gläubigen werden entrückt und vor Christus gehen und die Ungläubigen später nach der großen Trübsal vor dem weißen Thron. Aber alle werden auferstehen und alle werden gerichtet. Das heißt, die Ungläubigen werden gerichtet, ganz normal. Weil sie ihr ganzes Leben nur Böses getan haben. Ne? Ich sage das mal so. Das heißt, alles, was sie getan haben, haben sie eigensinnig getan, haben die Wege Gottes nicht erkannt und dadurch haben sie ihn beleidigt. Und dadurch sage ich das, dass das Leben von Ungläubigen die ganze Zeit nur gegen Gott ist. Obwohl das nicht bewusst ist. Den Leuten ist das nicht bewusst, aber es ist so. Und darum ist dieses Gericht so schlimm. Und die Leute werden das erkennen. Im Moment, wo die Menschen auferstanden sind und vor Gott sind, werden die spüren, dass ihr ganzes Leben falsch lag. In diesem Moment, das Gericht ist quasi unnütz. Weil die werden das spüren. Oh, mein ganzes Leben habe ich Gott ignoriert. Habe ich meine Wege gemacht und jetzt sehe ich, es gibt einen Gott, es gibt einen König und ich habe ihn völlig ignoriert, ich habe ihn gelästert sogar, ich habe vieles Böses gegen ihn gesagt und so weiter, ne? Und jetzt stehe ich vor ihm, ne? Aber trotzdem wird das Gericht stattfinden.
Ja.
Und die Menschen mit Jesus, denen erwartet, lass mal sehen, ich habe das hier ein bisschen später geschrieben. Wo habe ich das? Okay, da unten. Hoffnung auf Entrückung habe ich schon gesagt. Wir hoffen, dass in einem Moment alle Menschen, die Jesus Christus in ihr Herz haben, verschwinden werden von der Erde. In einem Moment. Und wo werden sie erscheinen? Über die Wolken. Über die Wolken, weil da Jesus kommen wird. Er wird kommen und nicht auf die Erde, seine Füße werden die Erde nicht berühren, sondern nur bis da oben, über die Wolken. Und dorthin wird er uns rufen und wir werden dort mit ihm sein und warten, bis die Trübsal vorbei ist. Das ist ein Punkt, wo wir glauben, das wird passieren und darum ist das eine Hoffnung. Dann werden wir mit ihm sein, mit Jesus, ganz in seiner Nähe. Und wir werden ihn sehen, wie er ist und werden ihn ähneln. 1. Thessaloniker 4 spricht ganz viel über dieses Thema Hoffnung. 1. Thessaloniker überhaupt spricht sehr viel über diese Themen. Und ist wichtig, auch 1. Thessaloniker, was mich sehr beeindruckt, ist das Wort, tröstet euch gegenseitig mit diesen Worten. Okay. Ne? Mhm. Weil diese Thema Endzeit ist ein Thema, was vielen Leuten Angst macht. Und viele sagen, bekehr dich, weil sonst kommt Jesus und du gehst in die Hölle. Ne? Ist natürlich wahr. Aber für uns, die schon an Jesus glauben, ist das Freude. Und ist das eine Freude. Ich werde, ja okay, dann. Und wenn wir den anderen Leute ansprechen auf dieses Thema, sollen wir nicht so sagen, ja, bekehr dich, sonst kommt Jesus und bestraft dich. sondern wir sollen anders sagen, bekehr dich und dann wirst du auch mit Jesus sein, wenn er wiederkommt oder so. Ne? Ja, auf das Positive, weil das bringt nichts. Das klingt ne, hochmütig, das klingt ne, also erheblich, wenn wir das so mit ausgestreckten Fingern sagen. Ne? Das bringt nichts Gutes. Das ist kein Vorteil für das Reich Gottes, wenn die Menschen denken, ja,
Gott ist das so, dann denke ich mal auch. Wenn welche Menschen darüber redest. Also letztens war eine Frau, hat zu mir gesagt, ich will gerne in die Hölle gehen. Ja, ihr seht. Und dann habe ich gesagt, komm jeden Tag, ich will dir auf die Fresse hauen. Jeden Tag. Sagt sie, warum? Ich so, warum nicht? Sagt sie, ja. Ich so, wird das wehtun? Sagt sie, ja. Ich so, jeden Tag will ich auf die Fresse hauen. Sie so, in der Hölle ist noch schlimmer. Stell dir das vor. Du hast Angst, dass ich jeden Tag auf die Fresse haue. Was meinst du, deine Ewigkeit zu qualen? Ne? In den ewigen Verdammnis zu gehen. Dann war sie still, hat sie nicht mehr gesagt. Dann hat sie Angst bekommen. Ne?
Oh.
Ich bin in einfach Sachen.
Ne? Genau, weil die Menschen denken, die Hölle ist sehr lustig.
Ja.
Ne? Weil der Teufel auf dieser Welt
die Menschen
durch die Lüste den Menschen fernhalt von Gott.
Ja, weil die, ne? die sehen es zwar nicht, die sagen, okay, wir sehen es nicht, dann gibt es nicht jetzt. Aber wenn das Tod kommt, dann haben die Angst vor dem Tod. Dann zieht er die vom Tod. Aber ein Gläubiger nicht. Warum? Weil er weiß, wo seine Seele hinkommt.
Ja, die Menschen, die sind nicht bewusst,
ja, ne,
was sie da erleben werden. Und die denken auch nicht darüber nach und wollen sich da auch nicht bewusst werden.
Aber dann haben die Angst, wenn der Tod kommt, ne? Wenn die krank werden. Sagen, oh, sterbe
ich jetzt. Manche sagen auch, ja, wenn ich alt bin, bekehre ich mich.
Ja.
Das ist eigentlich ein Nein.
Genau, weil sie nicht verstehen, um was es geht. Die denken, sie können hier alles bekommen, was der Teufel sie anbietet. Diese Lüste, die der Teufel benutzt, genau dafür, um die Menschen fern von Gott zu halten. Und die Menschen denken, ich kann das nutzen und am Ende, im letzten Moment, noch zum Himmel. Aber sie sehen nicht, dass das, was Gott uns heute schon schenkt, viel besser ist.
Ja.
Der Friede, die Vergebung, die Liebe viel besser ist als die ganzen Ausschweifungen der Welt, aus die ganzen, ich sage mal so, das ist ein Weg des Selbstmordes, weil die Menschen, die nehmen
die haben keine Freiheit, keine
Alkohol,
Liebe,
Drogen nichts. Und etc., weil das ihr inneren Schmerz ein bisschen lindert und sie machen sich selbst kaputt. Ihre Gesundheit, alles machen sie kaputt. So wie der verlorene Sohn, ne, der verlorene Sohn hat die ganzen Schätze, nein, ich sag mal so, die ganzen Vermögen des Vaters ausgegeben. Und diese Vermögen ist genau das, was wir bekommen, wenn wir geboren sind. Wir kommen zur Welt und bekommen Gesundheit, bekommen Leben, bekommen Zeit, bekommen Kraft, bekommen ganze Sachen. Und die Menschen ohne Jesus, die machen das so schnell wie möglich kaputt. Die geben ihre Gesundheit kaputt, die machen alles kaputt. Und dann, wenn sie kaputt sind, dann gehen sie zu Gott, oh Gott, ich habe alles kaputt gemacht. Ne? Okay, gut. Und Gott ist so gnädig und er sagt, und hoffentlich erkennen die Leute das. Ne? Okay, Jugendliche. Wer möchte hier Kolosser 1,5 lesen? Lest mal.
Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums.
Ne? Hoffnung ist aufbewahrt im Himmel, das heißt ein bisschen durch die Blumen gesprochen. Unsere Hoffnung ist der Himmel. Wir warten, wir wissen, wir sind gewiss, dass der Himmel kommen wird, dass wir dort ein viel besseres Dasein haben werden als hier. Das können wir schon ansatzweise spüren durch das, was Gott in unser Herzen legt, sein Frieden und Gemeinschaft mit ihm, und dass dort tausendmal besser wird, weil dieser Körper nicht mehr da sein wird, dass das stört unsere Gemeinschaft mit Gott. Da werden wir ein verändertes, ein neues Leib haben, ein verwandeltes Körper, ein Körper ohne diese Beschränkungen und ohne die Lüste, die wir hier haben, die uns die ganze Zeit stören, dass wir uns völlig auf Gott konzentrieren. Hoffnung auf ewiges Leben in Herrlichkeit. Das ewige Leben ist eine Weiterführung, das sage ich immer. Der Tod, der ändert nichts Grundsätzliches. Er ändert vieles, aber nicht grundsätzlich. Das heißt, wenn die Menschen sterben, dann ist das, was wir dort finden werden, eine Weiterführung von das, was hier ist. Wenn man hier mit Gott gelebt hat, wird man dort mit Gott sein. Wenn man hier ohne Gott gelebt hat, ist man dort ohne Gott. Eine Weiterführung der Gemeinschaft mit Jesus, seine Gegenwart und so. Wer möchte hier Titus 1, 2 lesen?
Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der mich lieben kann, vor ewigen Zeiten verheißen.
Halleluja. Das wissen wir. Das wissen wir. Und es wird natürlich von der Welt belächelt, wenn wir sagen, ich hoffe, dass ich, wenn ich sterbe, im Himmel komme. Das wird von der Welt belächelt. Das ist natürlich so, der Teufel will, dass die Menschen denken, dass es kein Himmel und Hölle gibt. Aber das ist ein wichtiger Teil der Botschaft schon seit Adam und Eva. Ist ein wichtiger Teil dieser Botschaft. Diese Botschaft wurde nicht von Jesus angefangen, die wurde schon von den Propheten im Alten Testament angefangen. Werden auferstehen, werden mit Gott sein. Unsere Seelen sind unsterblich. Alles war schon vorher gesagt.
Wir das glauben, weil Jesus mit den Jüngern über Wasser war, gestürmt hat und dann haben seine Jünger auch den Glauben verloren. Sie sagt, dann ist der Herr auch befohlen, ruhig zu glauben. Wer glaubt, glaubt ihr überhaupt? Das liegt daran, was wir glauben. Das ist genau dieselbe Frage, wenn jemand mich fragt, wie kannst du aber wissen, dass Gott da ist? Das ist Glauben.
Hallo.
Ich habe gesagt, irgendwann wirst du in eine Situation kommen, wo du auf die Knie fällst. Was wird passieren? Du wirst auch zum Himmel schauen und den anbeten, der Schöpfer. Das machst du tief. Der Mensch weiß, dass es Gott gibt, aber er bildet sich ein, dass es ihn nicht gibt, weil er ihn nicht sehen und anfassen
kann. Ja, der Herz. Genau. Ne?
Satan.
Genau. Genau. Und Halleluja. Ne, mir genau das Gefühl, das ich im Moment habe, Gott gibt uns so vieles. Ja, so vieles. Er hat uns die ganzen Sachen gegeben. Ne? Die Welt, die Errettung, sein Sohn, der Friede, so vieles gibt uns Gott. Und hier lernen wir, dass es nur der Anfang ist, weil wir werden mit Gott im Himmel sein, in der Neue Jerusalem, wo die Straßen nicht aus Gold sein werden. Ja, es steht geschrieben, aus Gold, aber ich denke, das ist nur ein Bild, weil es viel besser noch sein wird. Das sind Sachen, die wir gar nicht erfassen können, was es alles dort gibt. Ne? Gott spricht in Beispielen, weil es so herrlich ist.
Deswegen Gold ist ja etwas bei uns, was Gold ist ja was Schönes.
Ja, teuerste, was es gibt.
Und oben
eine Steigerung.
Ja. Das ist für uns Menschen, was wir kapieren.
Ja, dass wir wissen, dass es dort so herrlich ist, so wunderbar, ne, dass man nicht beschreiben kann. Und das ist alles verheißen und das werden wir bekommen. Aber es gibt noch schönere und wichtigere Sachen. Einige davon sind auch ein bisschen so mit den ausgestreckten Fingern nach oben. So. Hoffnung.
Ein Gläubiger zu leben ist so schwer. Auf die Erde. Dann die Apostel und die Propheten, die wirklich gelitten haben.
Ja.
Die Propheten selber sind zersägt und so alles.
Gestern habe ich
Genau, aber wo ist unsere Verfolgung? Wo wir verfolgt werden? Wir werden nicht mehr verfolgt. Warum? Weil wir die Menschen nicht auf die zugehen. In Wirklichkeit nicht das machen, was der Herr Jesus Christus sagt, Meister. Ne? Wenn der Heilige Geist zu dir sagt, mach das, dann machst du nicht. Du hast Angst. Ne? Du hast Scham. Ne? Und dann kommt ja keine Verfolgung. Warum? Dann sagst du, ach, mir geht's gut. Aber das ist in Wirklichkeit. Du schläfst. Du tust nur, was der Heilige Geist sagt. Es gibt Situationen, wo der Heilige Geist sagt, und du weißt, dass es Gefahr ist. Aber die Propheten mussten sagen und haben es gesagt. Und was kam? Tod. Haben die Steine geschlagen. Und das ist heute unsere Gesellschaft. Ja, ich will keinen Streit mit dir. Du kannst nicht Streit vermeiden, wenn du Christus nachfolgst.
Das ist genauso wie Saulus zu Paulus.
Der ist der Stein, der Anstoß.
Ne?
Das ist, wir haben Probleme hier in der Gesellschaft. Heutzutage wird Begriffe verwendet, ja, ich will keinen Streit, aber Christus sagt, ob gelegen oder ingelegen, du musst das Wort verkündigen. Sag die Wahrheit. Ne?
Ja. Und hauptsächlich, wenn der Heilige Geist uns das ganz klar sagt, zum Beispiel, wie du erzählt hast, du betest und Gott zeigt dir diese Situation. Und so auch in meinem Leben, ne, ich sehe diese Situation und ich spüre auch, wenn es nicht vom Heiligen Geist kommt. Zum Beispiel, ich war jetzt im Krankenhaus und kam immer Gedanken, du musst jetzt diese Person evangelisieren. Das war ein Mann, der sehr krank war. Und ich habe gebetet, Gott, ich möchte Ihnen was sagen. Und dann habe ich auch versucht, denen was zu sagen, aber der war völlig geschlossen, der wollte nichts hören. Und er ist am nächsten Tag gestorben. Ja. Er war völlig geschlossen. Ich habe versucht, Kontakt mit ihm aufzubauen.
Ja.
Das war es.
Ja.
Und er wollte nicht. Das liegt nicht an uns, was am Ende passiert. Aber wenn Gott uns das sagt, weil Gott ihm noch die Möglichkeit...
Genau.
Ja. Weil Gott weiß, was am Ende
ist. Ja, ja.
Aber das hast du auch erlebt letztens.
Ja.
Ich habe das im Urlaub... Also ich habe im Urlaub mit meiner Tante. Ich habe Angst vor... Ich bin noch nie... Und wir sollen in Urlaub fahren. Und dann haben wir auch schnell ein Auto gekauft. Und dann habe ich wirklich dafür gebetet, dass er mir diese Angst vor dieser Autobahn nimmt. Und wirklich, auf einmal hatte ich so ein Huh in meiner Lunge und ich am liebsten Schlüssel nehmen und jetzt nach Serbien fahren. Ne? Und ich bin runtergefahren mit meinem Mann und meinen Kindern. Ich bin komplett alleine die Strecke gefahren. Und dann war ich bei meiner Tante, die war so geistig ganz fit, aber sie war krank. Sie konnte nicht mehr richtig laufen und, ne? Und dann kam mir so, alle sind aus dem Zimmer gegangen und sie war ganz alleine im Bett. Und dann habe ich ihr gesagt, Tante, ich sag diese ganzen Bilder, ich sag, retten dich. Ich sag, halt ihm und du bist gerettet. Und dann hat die gesagt, ja, ich weiß. Und dann bin ich rausgegangen und eine Woche später ist sie gestorben. Das war für mich so, für mich war es eine Erleichterung, weil ich weiß, in Serbien ist gerade, die gehen zwar in die Kirche und der Glaube ist da, aber es ist nicht der Anhang an Jesus, sondern der Anhang an die ganzen anderen Sachen, ne?
Ja, ja.
Und mich hat das so beruhigt. Und auch bei meinem Onkel war das. Immer so, geh ins Krankenhaus, bete für ihn, geh ins Krankenhaus, bete für ihn. Und da hatte ich mal wirklich diese Gelegenheit gehabt und ich habe das dann gemacht, ne? Und man fühlt sich halt dadurch so erfüllt, wenn man von Jesus redet. Man hat Halleluja. Natürlich immer Angst, wie fängst du an, ohne dass du sagst, oh nee, die schon Jesus, ne? Aber ich bete dann immer und sage, bitte gib mir einen Anhang, wie ich über dich erzählen kann, wie komme ich an die Leute ran, weil ich von mir kann das nicht machen. Der Heilige Geist muss ja so einen Anhang geben, wo er sagt, so, jetzt kannst du über mich reden. Dann nehmen die das auf. Ne? Genau. Und er hat es ganz gut aufgenommen. Ich hoffe,
genau das ist dann beim anderen Nachbarn im Krankenhaus passiert. Ich habe auch gebetet, Gott, gib mir eine Gelegenheit, gib mir. Und dann haben wir über viele Sachen geredet, über die Welt und so. Und plötzlich ging das in diese Richtung, geistlichen Sachen. Dann konnte ich ihm die Punkte sagen, dass Jesus in unser Herz kommt und so. Und dass ich gebetet habe, als ich, früher habe ich gebetet, Jesus komm in mein Herz. Und er hat es auch versprochen, in sein Wort, wer an mich glaubt, komme ich in sein Herz und so. Diese Sachen habe ich gesagt, okay, ich habe das Paket abgegeben. Und da hatte ich Frieden.
Dann ist es an demjenigen, ob er dann weitermacht. Ne?
Ja, das ist ja.
Nein, ich finde das schön. Ich kam aus einer alten Dame. Ich kannte die nicht, aber mich hat das so, ich wusste ja nie, ob das, wann es der Heilige Geist ist und wann ist das Menschliche, wenn jemand dir leid tut und der denkt, aber da hatte ich auch, da kam eine Krankenschwester aus dem Lift raus. Ich habe auf dem Lift gewartet, dass ich nach unten gehe. Und die kam an mir vorbei und es drängte so drin und sagt, halt den Wagen an. Und ich, wie soll ich den Wagen anhalten? Und er sagt nochmal, halt den Wagen an, ne? Nein, und auf einmal kam so ein Brennen. Also es war kein Brennen, das war so ganz starkes Herzklopfen. So als, weißt du was? Als ob du Ausverkauf ist und du willst das schnell haben, ne? Genau, und dann gesagt, stopp! Und sie hat dann angehalten, ich habe gesagt, ich guckte sie an, die Krankenschwester guckte mich an. Ich sage, ich habe gerade was aufs Herz gelegt bekommen, ich möchte diese alte Frau gerne segnen. Und sie war sehr alt, sie sah so aus, als ob sie sterben würde. Ne, die haben ja dann so gelbes Gesicht oder so, ne? Ich will gerne diese Frau in Jesu Namen segnen. Was? Ich sag doch, das geht, ne? Dann habe ich mich zu der alten Frau gebeugt, habe sie dann in der Schulter gefasst und habe gesagt, in Jesu Namen segne ich sie. Und dann hat sie mich angeguckt und hat sie nur gesagt, oh, ich bin glücklich. Und dann habe ich gesagt, jeder, der mit Jesus geht, ist glücklich.
Amen.
Und dann bin ich gegangen. Und dann hatte ich mal Ruhe. Also ich habe gemerkt, auf einmal so eine Freude kam in mir. Und die ganze Zeit im Lift, ne? So, die Leute gucken mich an und ich war so voller Freude und voller Strahlen. Weil ich glaube, da war ich gehorsam.
Genau.
Er hat mich gerettet und ich habe dann gesagt, und wahrscheinlich, er hat innerlich diese Freude gehabt, dass ich die auch ausgestrahlt habe.
Genau, und das ist gehorsam, man lernt das. Später, für die späteren Zeiten, für die Zukunft, er baut dich auf, auch wenn der Zeit kommt, wo wirklich viel Gefahr ist, du wirst deinen Mund auftun. Weil der Gefahr und diese Angst hast du durch Jesus Christus überwunden. Nicht mehr du lebst, sondern Jesus lebt in dir und nimmt die Herrschaft in dir. Und du vertraust ihm vollkommen an. Aber das Angst macht dich so klein, du kommst nicht mehr raus, du bist deprimiert.
Ja.
Das Angst macht dich so deprimiert, du hast Streit, du hast alles. Und du kommst ja gar nicht mehr von dem. Warum? Weil du Gott nicht gehorsam warst. Mhm. Ne? Wer hat dich jetzt gefangen? Ein Geist der Angst.
Aber das ist doch eigentlich, wenn man guckt, ne? Irrsinnig, wenn Gott dir sagt, mach das und du sagst, in dem Moment denke ich doch, ich weiß es aber besser als du. Das ist ja komplett falsch.
Das Problem, nein, du sagst, ich beuge mich den Angst. ja, nicht den Herrn.
Ja, ja, ich höre ja nicht, weil ich denke, ja.
Wenn du nicht redest, werden die Steine reden.
Ja, ja, ich hab einmal,
ja, ja, bei mir war das so, ich habe nicht geredet, ich habe gebetet im Auto, bevor ich angefangen habe, wusste gar nicht, was zukommt. Ich habe gebetet, Herr, schenke mir mehr Interesse haben und die Durst und Hunger haben nach deinem Wort. Schenke mir irgendwie, Herr. Du weißt, es ist sehr schwierig in diesem Geschäft und in dieser Welt so die Menschen direkt von dir zu erzählen. Dann saß ich so am Computer, hab getippt, ne? Guckt einer mich die ganze Zeit an, 2 Meter Menschen, so, ne? So wirklich so Riese, so ein Riese. Also ich habe selten so große Menschen gesehen, ne? Hat mich die ganze Zeit angeguckt, dann sagt er, darf ich dich was fragen? Guck ihn an, ich sage, ja, was glaubst du eigentlich? Ja, hä? Wie kommst du jetzt da drauf, ne? Du strahlst so einen Frieden auf. Ich sag, du tippst doch auch am Computer. Er sagt, nein, das ist was ganz anderes. Er sagt, du strahlst einen kompletten Frieden aus. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus Christus ist mein Frieden.
Amen. Amen.
Und dann haben wir das Gespräch gesucht, ne? Also er hat dann geredet und er hat mir am Ende gesagt, wo ich weg war nach 2 Wochen, hat er gesagt, was soll ich tun? Was kann ich dir gut tun? Nimm deine Bibel. Willst du eine haben? Ich habe eine. Er so, nein. Ich habe noch so ein Ding zu Hause lesen und ich verspreche dir, ich werde sie lesen. Er so, wenn er diesen Gott gefunden hat, der so lebendig ist, dann will ich ihn auch finden.
Halleluja.
Ja.
Das also, ist ja das. Wenn wir gehorsam sind, Gott öffnet uns und der verherrlicht sich durch uns. Wie bei Moses erleuchtet hat. Warum? Weil der Gott gehorsam war. Weil er, was Gott sagte, Moses tat das. Ne? Auch Josua. Ne? Und Gott war stark, sehr stark mit Josua. Und dieser, wir sehen in der Bibel, wer ihm gehorsam war, wirklich war der Gott mit ihm so stark am Wirken. Aber wer nicht gehorsam war, war nur leichtsinnig gefunden von Gott. Ne? Mhm. Gott sagt, ich fand dich leichtsinnig. Ne? Du bist nicht so wie ich. Du hast Angst vor Menschen, du willst deine Bedürfnisse, du willst die Menschen zufriedenstellen, aber mich verleugnest du. Das ist Verleugnung. Das ist auch Verleugnung. Ne?
Ja.
Einmal, man lernt jeden Schritt. Mehrmal hat der zu mir gesagt, du musst einen Straßenmann predigen. Und habe ich irgendwann mal gemacht. Ich habe, genau, und dann habe ich überwunden. Und als ich rauskam, ich habe gehupft.
Ja, ne?
Ja, ich habe gesagt, ja. Was ist mir Scham oder Angst für dich? Es ist alles möglich, Herr, bei dir. Und ich will in dir handeln und dir gehorsam sein. So lernst du gehorsam. Du wirst stärker. Genau. Und das ist ja das Problem heutzutage, man stellt Angst an vorderer Seite, ja, aber ich will kein Lied, nicht das, nicht das. Aber das ist falsch.
Die Angst ist ja aber früher
das ist nicht Nachfolge, das ist ja keine Nachfolge. Das ist ja ein Lebensstil, wo ich haben will, wo nicht Gott will, sondern ich will mein Leben leben.
Ja, genau.
Und das ist Fehler. Da muss man schon aufpassen, ehrlich gesagt. Ja. Und deswegen sage ich immer zu meinen Geschwistern, auch jeden, ich sage, habt keine Angst, sag ihr doch, geh zu denen, sag ihr doch. Ne? Weil nur so konnte ich stark werden. Sonst konnte ich gar nicht stark werden.
Wenn es mal wirklich hart auf hart kommt.
Ne? So ist es.
Ich frage mich ja jedes Mal, wenn es wirklich klar bin ich wirklich im
Glauben. Deine Glaube wird geprüft sogar. Aber du musst selber entscheiden. Gott wird dich nicht zwingen. Dass, er wird dir diese Kraft nicht geben.
Ich weiß, aber ich frage mich also von mir aus, ne, ob
weißt du, wann du die Kraft bekommst? Erst, wenn du drin bist und bezeugst. Weil Paulus sagt, ihr seht meine Briefe so stark. Aber ich habe gezittert, wo ich gepredigt habe. Paulus sagt, ich war zittern. Ja. Aber er sagt, aber Christus ist der in der Kraft gab. Ne? Das heißt, wenn du jetzt einen Schritt machst und du hast Angst, aber nicht nach hinten weichen. Wenn du vorne gehst und deinen Mund auftust, so wird dann Gott dir Kraft geben. Er sieht jetzt, du machst das. Und das ist das. Aber wenn du nicht von vorne rein machst, der Herr wird dir keine Kraft geben. Der Heilige Geist macht nicht. Erst wenn du deinen Mund auftust, was sagt er? Was sagt er zu Jeremia? Tu nur deinen Mund auf und ich rede. Das ist ja klar. Man muss, guck mal, gehorsam. Tu deinen Mund auf, wann du wirklich, ne? Gott sagt nicht, ich tue deinen Mund auf, Jeremia, und ich rede, du musst. Nein, ich sag, Jeremia, vertrau mir. Tu nur deinen Mund auf und ich. Das war's. Wir haben nur Angst vor Menschen. Das ist Angst. Menschenfürcht ist totaler Versagen satanisch. Das sage ich immer. Und das ist
die Bibel. Halleluja.
Ja.
Weil, wenn wir die Bibel lesen, klauen dort nicht. Wir müssen die Schritte machen. Gott tut nicht alles für uns. Nein, nein. Er gibt uns Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du meine Kraft spüren und sehen.
Amen.
Und die Macht. Halleluja.
Halleluja. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Es wird noch besser. Hoffnung auf Erbe, Lohn und Kronen. Das ist total wichtig, weil die Bibel es einfach sagt. Eigentlich arbeiten wir, weil wir uns so sehr freuen für Jesus. Wir können gar nicht anders, als den Leuten erzählen, dass er so gut ist und alles für uns tut. Eigentlich können wir gar nicht anders, aber es trotzdem sagt die Bibel, dass es so, dass es ein Lohn gibt, erwartet für uns. Es sind so viele Stellen im Neuen Testament, die das bezeugen, die das sagen. Es stört mich ein bisschen, diese Gedanke, dass Jesus das versprochen hat. Aber es lasst mich auch denken, dass ich wirklich mich anstrengen soll für Jesus. Versuchen, so viel wie möglich für ihn zu tun. Das ist ernst mit dieser Sache. Es gibt viele, die denken, ja, ich freue mich, wenn ich nur in den Himmel komme. Aber das ist nicht ganz richtig, dieser Gedanke. Wir sollen uns freuen, dass wir in den Himmel kommen und viel für Jesus tun. Das verlangt Jesus auch von uns und er verspricht uns auch belohnen. Wie dieser Lohn aussehen wird, weiß ich nicht, aber es steht, wir werden Lohn bekommen. Hier steht es, 1. Korinther 3,8. Wer möchte hier 1. Korinther 3,8 lesen? Seite 94, ziemlich oben.
Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Ja.
Was wir für Jesus tun, wird auch belohnt werden. Das ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Wenn wir für Jesus arbeiten, wird er zumindest uns loben, sagen, du hast es gut gemacht, aber vielleicht wird es noch mehr geben als das. 3 Kronen werden genannt und Kronen bedeuten vieles. Ist ein Symbol für viele Sachen. Für Sieg, ja, weil die früheren Generäle, wenn sie gesiegt haben, haben sie so eine Krone, ne, Lorbeerkrone bekommen. Aber auch die Könige haben Kronen, um Macht zu zeigen oder Autorität zu zeigen. Dadurch das Wort Krone ganz symbolisch. Und hier habe ich 3 Kronen genannt. Krone der Gerechtigkeit, 2. Timotheus 4,7 und folgendes. Krone der Herrlichkeit, 1. Petrus 5,4 und Krone des Lebens, Offenbarung 2,10, die wir bekommen werden oder das uns erwartet. Und Krone ist auch ein Symbol für Autorität. Und lasst mich euch mal enttäuschen, weil dieses Bild vom Himmel, was wir haben, dass wir im Himmel sein werden, da wird es sehr schön sein und wir werden in Ewigkeit den ganzen Tag Gott loben und Punkt, Ende. Das sehe ich nicht so, genau, ne? Dass die nächste Zeitspanne, und ich weiß nicht, wie viele nächsten Zeitspannen es geben wird, aber auch die nächste, übernächste Zeitspanne, werden wir für Gott arbeiten. Und das Wort Krone spricht dafür. Das heißt, dass da Verantwortung uns übertragen werden wird. Ja, Jesus hat gesagt, wer treu im Kleinen ist, wird über Großes gestellt. Ist eine Andeutung, ne, dass es dort quasi die Verantwortung, was wir hier für Jesus zeigen, wir dort auf, sagen wir so, Autorität über bestimmte Bereiche, bestimmte Städte oder so bekommen werden. Steht auch, ne, der Diener, der jetzt 5 Talente bekommen hatte und dann gearbeitet hat und noch 5 du hast 5 Talente verdient, über 5 Städten wirst du herrschen oder so. Das alles sind Andeutungen, dass es in der nächsten Zeitspanne Arbeit auf uns erwartet, Autorität auf uns erwartet. Und das heißt auch, dass wir hier alles, dass wir das auch lernen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bürgermeister wären, das wäre eine schwere Aufgabe, hätten wir viel Verantwortung und müssen versuchen, alles richtig zu machen, alles schön zu verwalten. Und das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. Wenn Gott jetzt eine Berufung gegeben hat, sei es in der Gemeinde, sei es als Evangelist oder sei es als Gemeindeleiter, sollen das wir sehr bewusst machen, als eine Übung. Wenn ich das jetzt mache, ganz gut, wenn ich sterbe oder wenn ich entrückt werde, dann werde ich viel mehr
Autorität bekommen, genau dafür, dass ich hier das geübt habe, wie ein Kind in der Schule. Zum Beispiel mein Sohn Jeremias hatte in der Schule eine AG, eine Schul-AG, ne? Das heißt eine Mini-Firma sozusagen. Und wo er gelernt hat, wie man eine Firma verwaltet. Ne? Und so ähnlich ist unser Leben hier. Wenn wir jetzt eine Firma haben oder eine Gemeinde leiten oder so, dann ist es nur eine Schule für das, was wirklich kommen wird da vorne. Ne? Unser ganzes Leben ist eine Schule, ja, für die nächste Ära, wo wir dann weitergehen. Ne? Okay, subjektive Hoffnung. Das alles bis jetzt war objektiv, die Verheißungen Gottes. Aber es gibt auch das Gefühl der Hoffnung. Für die Menschen der Welt ist Hoffnung nur ein Gefühl. Aber für uns ist die Hoffnung zuerst einmal die Verheißungen Gottes, die Sicherheit, dass sie in Erfüllung gehen. Und diese Sicherheit bringt uns, gibt uns auch Gefühle. Die Freude, die Erwartung auf das Erbe, auf die Herrlichkeit und Heiligkeit. Und das ermutigt uns wiederum. Das ist wie ein Feedback. Feedback bedeutet eine
Rückkopplung.
Rückkopplung. Das heißt, dass wir wieder gewinnen, das, was wir abgegeben haben. Dass wir quasi ein Recycling sozusagen. Das heißt, wir haben die objektive Hoffnung und diese objektive Hoffnung schenkt uns die subjektive Hoffnung, das heißt, die Gefühl der Hoffnung und dieses Gefühl schenkt uns wiederum Kraft, um zu kämpfen. Okay, wer möchte hier Hebräer 6, 18 bitte lesen? Halleluja. 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 Gott ist so gut. Ne? Er gibt uns diese Erfahrungen, die dann unser Glauben wieder bestärken. Ne? Wir glauben, wir vertrauen, ne? Wie du diese Erfahrung gemacht hast, wie ich und wie jeder von uns diese Erfahrung gemacht hat. Wenn wir gehorchen, dann, ne, obwohl menschlich gesehen das Unsinn ist, ne? Hättest du jemand gefragt, bevor du das getan hast, darf ich das tun? Was meinst du? Ist das jetzt eine gute Idee oder so? Würde jeder sagen, nee, tu das nicht, das ist verrückt, du wirst blamiert und so, ne? Aber du tust das im Glauben. Und dann hast du die Belohnung. Und diese Belohnung, diese Freude, dass du das gemacht hast, wird dich helfen, nächstes Mal größer, das ist ein größeren. Und Gott arbeitet genau in dieser Art und Weise. Er fängt immer mit kleinen Sachen an. Kleine, und dann wächst man. Und dann gibt's Leute, die sagen, ich habe keine Erfahrung mit Gott. Ja, warum? Weil ganz am Anfang nicht gehorcht hast. Die Leute wollen große Erfahrungen haben, aber wollen nicht üben. Die wollen nicht anfangen, mit Gott zu gehen. Ne? Und Gott gibt uns nicht eine große Aufgabe, weil er weiß, wenn wir jetzt sofort eine ganz große Aufgabe hätten und wir versagen würden, dann würden wir vom Glauben abfallen. Dadurch übt er uns. Er gibt uns immer nur das, was wir wirklich aushalten können. Ne? Und auch die Macht ist eine Versuchung. Auch, ne, wenn wir benutzt werden, um Kranken zu heilen und so, ist das auch eine Versuchung für den Stolz und so weiter. Darum wollen wir immer üben und immer demütig bleiben. Amen, Halleluja. Ja. Wer möchte hier Römer 5, Vers 4 lesen?
Durch Geduld kommt es zur Bewährung, durch Bewährung festigt die Hoffnung.
Ne, es ist ein Kreis. Man hat Geduld. Man kämpft, man wird stärker, dann hat er immer mehr Hoffnung und dann dadurch wird er immer stärker und so weiter. Ne? Halleluja. Halleluja. Lass mir die Zusammenfassung hier, die letzten Seiten, dass wir essen können hier. Noch zwei Seiten. Freude. Freude ist eine Folge der Hoffnung. Befestigung, schon gesagt, wir werden immer fester im Glauben. Arbeiten im Werk Gottes. Das ist eine Botschaft, was ich wirklich weitergeben möchte. Arbeiten für Gott, ne? Tun für Gott, was tun. Das ist auch ein bisschen eine negative Seite, dass wir denken, okay, ich bekomme nur den Lohn, wenn ich auch arbeite. Das ist normal. Das heißt, niemand bekommt Geld für nichts tun. Ne? Und so Jesus wird auch nur sagen, treuer Diener, ne? Ja. Wenn wir ja auch wirklich treu waren. Ne?
Wer nicht arbeiten will, der soll auch nie essen.
Ja, und das ist eine Regel der Schöpfung und eine Regel Gottes. Ne? Es ist so im ganzen Reich Gottes. Und Gott selber hat auch gearbeitet. Ne? Darum, ja.
War es nicht bei Adam und Eva anders? So, weil dann war ja halt, ne, nach dem Sündenfall, dass der Mann im Schweiße seines Angesichts sein Essen zu sich nehmen soll
und essen sein Brot verdienen, ja.
Ja, weil vorher hat der Mensch gearbeitet, nur die Arbeit hat nur Spaß gemacht. Und heute macht die Arbeit Spaß, aber es quält uns auch.
Ja, aber die
Frage, Tieren den Namen geben und sowas.
Ja, genau. Ja, aber die Frage ist es auch, der an die Arbeit soll nicht essen. Damals waren die Leute nicht von Firma abhängig oder so. Es gab gar sowas nicht. Der war ein Bauer und soll es. Jeder muss selber arbeiten und essen, sein erstes verdienen. Deswegen sagt er, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen. Mhm. Er kriegt ja nichts zu essen. Mhm. Aber,
ja, früher gab es kein Hartz IV.
Genau, das ist ja das.
Nee, aber das ist auch, das heißt, auch Hartz IV sollen Arbeiter mögen.
Ja.
Ne? Niemand das heißt, soll Hartz IV sein und sagen, ah, toll, ne, ich hasse arbeiten. Ne?
Ja,
das heißt, man muss auch Verantwortung haben. Wenn wir jetzt hier sind, das ist ein Anrecht, weil wir nicht arbeiten können wegen irgendeinem Grund.
Genau.
Oder wir nicht arbeiten bekommen. Aber wir sollen es mögen, zu arbeiten.
Okay. Aber heißt nicht, dass wir jetzt sagen,
keine Schmarotzkosten.
Er arbeitet, ihr sollt kein Essen von uns bekommen. Mhm. Das ist falsch.
Mhm. Wer nicht arbeiten will, das ist der Punkt. Ja. Leute, die nicht arbeiten wollen, die sind ein Problem im Reich Gottes und in der Welt.
Wenn du nicht überall arbeitest, dann wird dein Vater trotzdem dir Essen geben.
Ja. Wenn, ne, wenn ich arbeiten kann, wäre ich krank und so weiter. Aber
dann hast du kein schönes Auto. Hast du nur ein bisschen Essen. Ne, nicht.
Ja. Hoffnung und Evangelisation hatte ich schon vorher ein bisschen gesagt. Wenn wir Hoffnung haben, können wir stark evangelisieren. Wer möchte hier den ersten Abschnitt lesen? Sei, jetzt lies mal bitte diesen Abschnitt hier ganz laut, auf Seite 96 oben.
Weil wir diese...
Nein, hier.
Das hier. Ach so. Dass den Ungläubigen Verdammnis, Verurteilung und ewige Strafe in der Hölle erwartet, ist eine wichtige Information, die aber mit extremer Vorsicht weitergegeben werden darf, weil sie von den meisten als Hasspredigt empfunden wird, obwohl sie nichts anderes als die blanke Wahrheit ist. Ja.
Ne, dem sollen wir aufpassen. Hier Evangelisation beinhaltet unter anderem von unserer Hoffnung zu erzählen, okay? Aber die Art, wie wir das tun, soll taktvoll, bescheiden und respektvoll sein. Und das wird in 1. Petrus 3,15 erzählt. Wer möchte hier 1. Petrus 3,15 lesen? Seiest du?
Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antworte taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt.
Ne? Gut. Okay. Ne?
Rede und Antwort.
Gutes Beispiel.
Ja. Gut.
Amen.
Amen. Halleluja. Gut, dann lass uns essen.
Lass uns essen.